Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Aber wir beginnen die Sendung mit dem Thema des Wochenendes. Und zwar habe ich Amdad, den Chefredakteur von Die Woche Australien, unsere deutschsprachige Wochenzeitung. Herzlich willkommen, Dieter Herrmann.
Hallo Christian.
Du titelst auf deiner Zeitungstitelseite, die erscheint morgen, aber die Titelseite habe ich bereits, hast du mir zugeschickt, freundlicherweise. Da steht also Aufstand gegen Kreml beendet, Fragezeichen, was ist los in Russland? Und genau diese Frage möchte ich jetzt mit dir erörtern. Ist dieser Aufstand bereits vorbei nach weniger als 24 Stunden?
Ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Das Ganze kommt mir vor wie ein überaus schlechter Film oder ein überaus schlechtes Buch. Und es hat irgendwie nicht so funktioniert, wie es vielleicht hätte funktionieren sollen. Es ist ja so, dass dieser Söldnerführer Jewgeni Prigoschin mit seinen Wagner-Truppen losgezogen ist aus dem Süden der Ukraine in Richtung Moskau und auch ganz klar gesagt hat, ihr in Moskau kriegt jetzt eins von mir auf die Nase. Und damit fing es eigentlich für mich an, lächerlich zu werden, weil er ist mit 10.000, vielleicht auch mit 20.000 Mann losgezogen, um die Hauptstadt Russlands zu erobern. So genau weiß man nicht, wie viele Söldner er da befehligt in der Region, aber das alles ist irgendwie bisschen despektierlich, wenn ich sage, wie im Comic. Es ist so schwer verständlich, wie das alles hätte funktionieren sollen. Und nach 24 Stunden ja war ja auch schon alles wieder vorbei. Er hatte ungefähr die halbe Strecke geschafft bis nach Moskau, nachdem er vorher die Stadt Rostow am Don, ganz in der Nähe der ukrainischen Grenze in Russland, mehr oder weniger erobert hatte. Und dann hieß es plötzlich, ja, die wollen gar nicht mehr, die drehen jetzt wieder um. Und der Söldnerführer, der Prigoschin, wird nach Belarus gehen, nach Weißrussland. Und dann weiß keiner mehr, was wirklich passiert ist. Es ist für mich alles total schwer verständlich und es gibt extrem wenige haltbare Informationen.
Es gibt ja auch die Spekulation, dass Kämpfer sich zu ihm gesellen könnten in Weißrussland und wer weiß, was dann passieren könnte. Stichwort ein Angriff von weißrussischem Boden auf die Ukraine, eine neue Front im Norden. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Aber zurück zu diesem Aufstand, Putsch, man kann es verschiedentlich bezeichnen, aber letztlich hat es doch erstaunt, wie leicht es ihm fiel, diesem Militärunternehmer Prigoschin, diese Stadt ganz nah an der Grenze von der Ukraine zu Russland zu erobern, in Anführungs- und Schlusszeichen. Und es wurde kein einziger Schuss abgefeuert. Wie erklärst du dir das?
Kann ich mir nicht erklären, Christian. Ich weiß es nicht. Das ist eine große Stadt, das ist eine Millionenstadt, Rostow am Don. Es gibt mehrere Rostows in Russland. Deswegen sagen wir immer Rostow am Don, um klarzustellen, dass das an der ukrainischen Grenze gemeint ist. Und er hat das Rathaus besetzt, er hat irgendein ein weiteres Regierungsgebäude besetzt mit seinen Truppen und hat russische Soldaten, so heißt es, vertrieben aus ihren Kasernen. Aber es ist wirklich nicht ein Schuss gefallen, jedenfalls nicht ein Schuss in Richtung der russischen Soldaten. Und es hat einfach so funktioniert und dann kann man auch noch
aber
lesen.
Aber auch kein Schuss in Richtung Wagner-Truppe, die ja eine Meuterei gestartet haben in den Worten von Putin. Und es war eigentlich erstaunlich, dass Putin zuerst davon sprach, ihn ganz hart zu bestrafen. Und wenn man Putin kennt, das heißt vielleicht sogar mit dem Tod oder zumindest mit einer jahrzehntelangen Gefängnisstrafe. Und dann Stunden danach heißt es, er darf straffrei ins Exil gehen nach Weißrussland auf Vermittlung von Lukaschenko.
Das ist richtig. Das ist völlig untypisch für Putin, dass er in einer ausführlichen Rede sagt, jeder, der an dieser Meuterei stattgenommen hat, beteiligt war, wird bestraft. Und er hat auch angedeutet, dass auf diese Leute entweder ein ewiges Lagerleben zukommt oder dass sie einfach erschossen werden. Und dann kam plötzlich dieser 180-Grad-Dreh, dass er gesagt hat, freies Geleit, du kannst gehen und keiner wird bestraft und alle deine Söldner dürfen, wenn sie das wollen, sich in die russische Armee, in die reguläre Armee integrieren. Das ist so untypisch für Putin und es ist so ein Gesichtsverlust für Putin im eigenen Land und im Ausland, dass das überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Da muss irgendetwas dahinter stecken. Das kann nicht sein, dass Putin so nachgegeben hat. Das hat er noch nie getan in seiner Karriere.
Und noch einmal kurz zurück zum Umkehrer von Prigozhin selbst. Also weshalb hat er aufgegeben? Meinst du, er hat gemerkt, dass er nicht die Unterstützung der Eliten hat, diese ganzen Oligarchen, die weiter zu Putin halten und vielleicht auch des Militärs und auch einfacher Soldaten, die nicht bereit waren, die Front zu wechseln?
Ich glaube, dass dieser Prigozhin ein relativ schlauer Mann ist und ich glaube, dass er von Anfang an gewusst hat, dass er militärisch keine Chance hat, Moskau zu erobern, die Regierung abzusetzen oder was auch immer er da gewollt hätte. Ich denke mal, das Ganze war ein groß angelegtes, wahrscheinlich von Prigozhin, von den Wagner-Truppen angelegtes Spiel, um Ziele zu erreichen, die wir aber noch nicht kennen. Auf jeden Fall. Eins der Ziele ist ja, dass Prigozhin jetzt abreisen darf, ohne dass ihm irgendwas passiert oder vielleicht auch schon abgereist ist. Und das andere Ziel könnte gewesen sein, Putin einfach zu schwächen, weil Putin hat noch nie eine solche Schwäche gezeigt wie im Moment. Und ich kann mir vorstellen, dass das in den Plan von Prigozhin hineinpasst, der ja schon seit Monaten gegen die Regierung in Moskau wettert, vor allem gegen das Verteidigungsministerium, weil die angeblich seine Truppen beschossen haben, weil die nicht ausreichend Waffen und Munition geliefert haben und ähnliches.
Was bedeutet der fehlgeschlagene Aufstand nun für die Ukraine, für den Krieg dort?
Ich denke mal, dass das ein Auftrieb für die Ukraine geworden ist, weil es nämlich eine Niederlage für Putin war und damit automatisch sozusagen etwas Positives für die Ukraine. Zelensky, der Präsident der Ukraine, hat vor wenigen Stunden mit US-Präsident Biden gesprochen und sie beide haben gesagt, dass das wohl sehr vorteilhaft war, dass was da passiert ist, was da Prigozhin angeleiert hat. Und beide glauben, dass das für die Ukraine sehr positiv letztendlich werden wird. Allerdings, und das hast du schon angesprochen, allerdings gibt es aus Großbritannien vom Militär, vor allen Dingen von einem pensionierten General, gibt es die Warnung, dass Prigozhin mit neuen Männern, mit neuen Truppen jetzt versuchen könnte, von Norden aus Belarus anzugreifen.
Obwohl er gesagt hat, dass der Krieg ein Fehler war und dass er nur dem Ego diene von hohen Militärs und vor allem vom Verteidigungsminister, seinem Erzfeind?
Naja, haben wir schon mal besprochen, glaube ich. Ich habe rund 25 Jahre für die Deutsche Welle aus Kriegs- und Krisengebieten berichtet und habe schon sehr am Anfang gelernt, dass das Erste, was im Krieg geopfert wird, das Erste, was im Krieg verloren geht, die Wahrheit ist. Und ich glaube weder Prigozhin noch, glaube ich, Putin und ich glaube auch vielen anderen Militärs nicht, wenn es darum geht, Krieg zu führen, weil die natürlich das immer alles so schildern, wie es für sie am besten passt oder wie es strategisch wichtig ist.
Die Wagner-Truppen allerdings, die werden jetzt kurzfristig zumindest im Osten und Süden der Ukraine fehlen, im Arsenal der Russen sozusagen.
Da werden sich die ukrainischen Truppen die Hände reiben und werden sich freuen, dass jetzt da plötzlich 20.000 Gegner weniger sind. Wobei diese Zahl 20.000 ist ziemlich spekulativ. Man weiß nicht so genau, wie viele Wagner-Truppen dort in der Region eingesetzt waren. Aber auf jeden Fall werden sie fehlen, das ist gar keine Frage. Und das heißt ja, dass die Ukraine ihre Spezialeinheiten, ihre am besten ausgebildeten Soldaten bisher noch zurückgehalten hat und erst jetzt sehr bald einsetzen will.
Australien hat heute angekündigt, sich weiter mit Militärhilfe zu beteiligen, der Ukraine zu helfen, die russischen Aggressoren zu vertreiben. 70 gepanzerte Fahrzeuge sollen in die Region entsendet werden, im Umfang von $100 Millionen. Kann sowas einen Unterschied machen oder ist das ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ich glaube, es macht schon einen Unterschied, weil die Ukraine war nicht sehr gut ausgerüstet, als es losging mit dem Krieg, als sie überfallen worden sind von russischen Truppen. Sie hatten ja vorzugsweise ex-sowjetisches Gerät, was also schon sehr alt war, oder einige Fahrzeuge und einige Technik auch noch etwas jünger aus Russland. Aber das war nicht so doll, was sie da hatten, um sich zu verteidigen. Das war vor allen Dingen Strategie, die sie beherrscht haben, weniger aber, dass sie die Technik gehabt haben. Und ich glaube, jede Form von Unterstützung für die Ukraine in Form von Fahrzeugen, in Form von Flugzeugen, vielleicht auch in Form von Wasserfahrzeugen, wird hilfreich sein für die Ukraine. Anders kommen sie nämlich gar nicht weiter mit dem, was sie haben, was in den Kasernen oder auf den Kasernenhöfen steht, können sie diesen Krieg meiner Ansicht nach nicht gewinnen.
Ein Krieg, der schon seit 18 Monaten tobt, und viele zu Hause werden sich jetzt vielleicht sagen, meine Güte, ist es nicht endlich Zeit, da Frieden zu schließen und diesen Krieg zu beenden? Außer der Alternative, die Russen wirklich aus dem Land zu schmeißen, und das versuchen die Ukrainer ja fieberhaft, aber vielleicht gelingt das Monate bis Jahre lang weiterhin nicht. In deinen Augen, wie könnte man ein Ende dieses Krieges herbeiführen, friedlich, diplomatisch, eine politische Lösung?
Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das wird nicht mehr funktionieren, weil die zwei nicht miteinander reden werden, die beiden Präsidenten von Russland und von der Ukraine. Und auch, weil die Ukraine, glaube ich, im Moment das Gefühl hat, die Oberhand zu haben, in der besseren Position zu sein gegenüber den Russen. Ich denke, dass dieser Krieg weitergeführt werden wird. Es wird keine Verhandlungen geben, weil Russland in Verhandlungen niemals bereit sein wird, die Krim wieder zurückzugeben. Und auf der anderen Seite die Ukraine auch ganz klar sagt, ohne die Krim kein Ende des Krieges. Die Krim gehört zur Ukraine. Und von daher glaube ich, dass dieser Krieg weitergeht. Und von daher ist es natürlich auch wichtig, die Ukraine weiter zu unterstützen, wenn man dann auf ihrer Seite steht, und dafür zu sorgen, dass Russland, der Aggressor in diesem Falle, Russland hat ja die Ukraine überfallen, dass Russland, der Aggressor, Schwierigkeiten mit der in der Wirtschaft bekommt und auch Schwierigkeiten bekommt, eigenes Militärgerät zu bauen.
Und diese ganze Unterstützung des Westens, hat es vielleicht auch ein bisschen mit Taiwan zu tun und einer Art Signal gegenüber China, da nicht aktiv zu werden, nicht Taiwan anzugreifen?
Das kann ich mir gut vorstellen. Der Westen versucht ja zu zeigen, wie vereinigt er ist, wie einig er handelt und was er zur Verfügung stellen kann. Und das Arsenal ist ja wohl riesig, was vor allen Dingen in den USA steht und aber auch noch in Großbritannien und in anderen europäischen Ländern. Und ich kann mir vorstellen, dass damit durch die Blume oder mit der Waffe gesagt wird, wenn ihr auf Taiwan losgeht, werden wir Taiwan genauso unterstützen, wie wir jetzt die Ukraine unterstützen.
Interessant. Dieter Herrmann, Chefredakteur von Die Woche Australien, vielen Dank für diese Einschätzungen.
Gerne.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.